Liebe Gemeinde, in meiner Kindheit las ich gerne Mickey-Maus-Hefte. Kennt jemand von euch Mickey Maus? Hebt mal kurz den Arm. Wer kennt Mickey Maus? Oh, super. Fast alle. Mickey Maus ist ein Charakter aus der vielfältigen, bunten und lustigen Comicwelt von Walt Disney. Neben Mickey Maus gibt es zum Beispiel Goofy und Pluto. Und vielleicht kennt ihr Donald Duck. Das ist dieser tollpatschige junge Mann, der mit dem Leben zu kämpfen hat, der auf keinen grünen Zweig kommt, der seine Neffen betreuen muss und nicht weiß, wo ihm der Kopf steht. Und Donald hatte einen reichen Onkel, der hieß Dagobert Duck. Egon, kannst du uns mal Dagobert zeigen? Da ist er. Dieser Dagobert, der war unfassbar reich, unvorstellbar. Und jeden Morgen ging er in seinen Geldspeicher im Keller. Und da waren Berge von Goldmünzen drin, Goldbarren, Geldscheine, kostbarer Schmuck. Und in diesem Geldspeicher nahm er ein erfrischendes Bad. So wie hier zu sehen, Kopfsprung. Und dieses Bad erfrischte ihn so sehr, wie uns vielleicht ein Bad in diesen Tagen im Swimmingpool oder im Freibad oder im Meer. Tolle Geschichte. Und auf der anderen Seite aber war dieser Dagobert Duck geizig ohne Ende. Er hielt seinen Neffen Donald an der ganz kurzen Leine. War nicht bereit, ihm auch nur einmal eine Goldmünze abzugeben, um ihm das Leben etwas zu erleichtern. Ob dieser Dagobert wirklich glücklich war mit seinem Leben? Denn was wir auch beobachten ist, sein Reichtum und sein Geiz haben ihn vereinsamen lassen. Warum erzähle ich euch das? Es ist eine hervorragende Hinführung auf unseren Lesungstext heute Morgen, die Geschichte vom reichen Jüngling. Wir haben sie gerade gehört. Und ich möchte mit euch diesen Text kurz etwas näher untersuchen. Ein junger Mann kommt zu Jesus. Dieser junge Mann ist reich, hat viel Geld, keine finanziellen Sorgen. Es geht ihm gut, mehr als gut. Und man fragt sich, jung und reich, wie kann das denn angehen? Wir wissen es nicht, aber vielleicht hat er im Lotto gewonnen, eine Erbschaft gemacht oder etwas Bahnbrechendes erfunden. Keine Ahnung, er ist aber reich. Eins fehlt ihm noch und er hat davon gehört. Die Leute sprechen darüber. Da geht es um das ewige Leben. Und er denkt sich wahrscheinlich, ja, das ewige Leben, das ist noch etwas, das hätte ich auch noch gerne in meiner Schatzkammer. Stell dir mal vor, reich und ewig leben. Wow. Was muss ich dafür tun? Ich gehe mal zu diesem Jesus, der scheint etwas davon zu verstehen. Jedenfalls, die Leute sind ganz aus dem Häuschen. Vielleicht kann ich einen Deal machen. Nebenbei bemerkt, das Wort Deal ist bei mir auf der Favoritenliste für das Unwort des Jahres. Aber egal, der junge Mann denkt, vielleicht kann ich einen Deal machen. Mit Jesus ins Geschäft kommen, das ewige Leben betreffen. Und er fragt Jesus, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortet ihm sinngemäß, so viel Gutes kannst du gar nicht tun, dass es ausreichen würde, um das ewige Leben zu bekommen, denn gut ist nur Gott. Und in den anderen Evangelien bezieht sich dieses Gut, was muss ich Gutes tun, meist auf die Anrede. Da steht dann, guter Meister oder guter Lehrer. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und auch da ist die Antwort von Jesus, was nennst du mich gut? Denn es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Das heißt, wenn du von mir erwartest, dass ich dir das ewige Leben geben kann, dann erwartest du etwas, was nur Gott geben kann. Dass er tatsächlich an der richtigen Adresse ist, dass er mit Gott selbst spricht, das ahnt der junge Mann indes nicht. Und er ahnt auch nicht, dass das ewige Leben ein Geschenk ist, das er unverdient erhalten kann, wofür er nichts bezahlen muss. Jesus gibt ihm dann doch eine Antwort. Du musst die Gebote halten. Und auf die Frage, welche, nennt er ihm ein paar Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter. Was fällt euch hier auf? Nennt Jesus alle Gebote? Frage an euch, lässt er eins aus? Wenn ja, welches? Hat jemand eine Idee, welches Gebot er hier auslässt? So ist es. Das erste Gebot, das Wichtigste, das lässt Jesus hier aus. Und so sagt Jesus im Markus-Evangelium, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und weil das so ist, weil es der einzige Herr ist, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, diesen einen, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Und als zweites kommt dann noch hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Aber das Wichtigste ist, du sollst Gott lieben und nicht nur irgendwie lieben, sondern von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft. Wow. Warum lässt Jesus dieses Gebot aus? Er lässt es aus, weil zu erwarten war, dass hier der junge Mann genauso gesagt hätte, klar, das mache ich, kein Problem, natürlich liebe ich Gott. Stattdessen stellt Jesus ihn hier auf die Probe und sagt quasi, wenn du Gott wirklich liebst, dann gib deinen ganzen Reichtum auf, verteil alles an die Armen, dann hast du einen Schatz im Himmel und folge mir nach. Diese Probe besteht der junge Mann indes nicht. Vor die Frage gestellt, wen oder was liebe ich mehr, Geld oder Gott, entscheidet er sich für das Geld, denn er hatte sehr viel Geld. Und wer ist schon dieser Jesus, dem ich nachfolgen soll? Die Idee eines Schatzes im Himmel erscheint ihm ziemlich vage. Und gleichwohl so richtig glücklich ist er mit dem Ausgang dieses Gesprächs auch nicht, denn er geht traurig davon. Ihr Lieben, ich denke, es geht hier um zwei Aspekte unserer Beziehung zu Gott. Der eine Aspekt ist Hingabe. Gott will keine Randexistenz im Leben des Menschen führen. Gott will die Mitte unseres Lebens sein, um die sich unser ganzes Leben dreht. Gott hat uns zuerst geliebt und er möchte eine angemessene Reaktion, Antwort auf seine Liebe. Jesus warnt vor dem, was unseren Blick auf Gott verstellt. Reichtum und Begierde geben vor, dem Menschen ein erfülltes Leben zu schenken. Der zweite Punkt ist Veränderung des Denkens. Setze in deinem Ranking, was dir wichtig ist in deinem Leben, Gott an die erste Stelle. Überlege dir, wie Gott die Dinge des Lebens sieht und mit ihnen umgeht. Orientiere dich nicht an den Maßstäben dieser Welt, sondern an Gottes Maßstäben. Und dann setz das so um. Folge Jesus nach. Zu beiden ist der junge Mann nicht bereit. Hingabe und Veränderung des Denkens, das sind auch die Punkte, die Paulus in seinem Brief an die Römer aufgreift. Und dazu wollen wir uns jetzt Römer 12, die Verse 1 und 2 angucken. Ich lese mal vor. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, das ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Auch diesen Text wollen wir etwas näher untersuchen, uns anschauen. Diese wenigen Sätze sind unglaublich dicht im Römerbrief. Mir ging das immer so. Jedes Wort hat praktisch eine Bedeutung und man sollte sich viel Zeit und Ruhe nehmen, um diesen Text einigermaßen zu durchdringen. Römer 12 ist quasi der praktische Teil des Römerbriefs. In den Kapiteln 1 bis 11 hat Paulus die christliche Theologie erklärt, den Glauben an Jesus, und ab Kapitel 12 geht es um die praktische Umsetzung. Es geht darum, das Gehörte in die Praxis umzusetzen, und das ist dann auch an uns gerichtet. Wie sollen wir damit umgehen? Und so möchte Paulus auch uns motivieren, nicht mit erhobenen Zeigefinger, wie es bei Luther steht, ich ermahne euch. Nein, er möchte uns motivieren, er möchte uns bitten, er möchte uns ermutigen, nämlich erstens Vers 1 zur Hingabe und Vers 2 zur Veränderung des Denkens. Wir Christen verwenden ja gerne den Satz, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Oder wir fragen, willst du dein Leben nicht Jesus übergeben? Ich fand diesen Satz immer irgendwie etwas geflügelt, abgehoben. Was soll das heißen? Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Heißt es, ich bin jetzt ab sofort eine Marionette, ich bin völlig abhängig von Jesus, willenlos, ich werde geführt, ich werde an Fäden hierhin und dorthin gezogen, wo ich gar nicht hin will, aber ich kann nichts dagegen machen. Ich kann nichts mehr selbst entscheiden. Ist es das? Nein, ich glaube, es bedeutet, ich lebe gottzentriert. Gott ist die Nummer eins in meinem Leben. Ich frage nach Gottes Sicht der Dinge und Wegweisung. Bin ich nun aber willenlos, eine Marionette? Nein, ich gehe meinen Lebensweg, ich treffe meine Entscheidungen. Vielleicht komme ich an Kreuzungen, wo ich mich frage, welchen Weg soll ich jetzt gehen, links oder rechts? Und ich vertraue darauf, dass Gott mich durch seinen Heiligen Geist inspiriert, mich berät, dass er mitgeht. Vielleicht nehme ich dann doch den falschen Weg. Und dann vertraue ich darauf, dass Gott mich zurückführt, dass er mich auf die richtige Bahn bringt, dass er mir Perspektiven eröffnet. Gottzentriert leben heißt auch, ich bin mir meiner eigenen Unvollkommenheit, meiner Sündhaftigkeit bewusst. Ich vertraue darauf, dass Gott es gut mit mir meint, mir vergibt, wo ich schuldig geworden bin, dass ich frei werde. Und gottzentriert leben heißt weiter, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Ich erzähle Menschen vom Glauben, ich bin hilfsbereit, ich unterstütze Menschen, die hilfsbedürftig sind. Ich folge ihm nach. Hingabe heißt, ich stelle mich mit meiner ganzen Existenz, mit Körper, Geist und Seele, mit meinem ganzen Leben Gott zur Verfügung. Und wenn ich so hingegeben lebe, dann ist das mein vernünftiger Gottesdienst. Vernünftig, weil mein Leben dann in der richtigen Spur verläuft und es unklug ist, eine andere Spur zu nehmen und weil mein Leben dann eine angemessene Antwort auf Gottes Liebe ist. Hingabe. Vers 2, verändere dein Denken oder lass dein Denken von Gott verändern. Beide Übersetzungen kommen vor in den Übersetzungen oder beide Sätze. Verändere dich selbst, aber eher lass dein Denken von Gott verändern. Damit wir erkennen können, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Was denken wir denn so? Vielleicht, ich möchte mal so richtig Dampf ablassen. Mir sitzt es hier. Ich möchte meinem Chef mal so ganz ordentlich die Meinung sagen, dann geht es mir besser. Aber hey, Jesus sagt, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Schau doch mal, ob du dein Anliegen ruhig und sachlich vorbringen kannst. Oder vielleicht denke ich, man müsste Putin mal 2 Taurus-Raketen in seinen Kreml schießen, nur damit er mal merkt, wie das ist. Aber hey, mein ist die Rache, spricht der Herr. Lass nicht zu, dass Hass in deinem Leben Raum gewinnt. Sei ein Friedensstifter. Oder, oh Mann, ich habe nur noch 20 Euro und weiß nicht, wie ich bis zum Monatsende durchkommen soll. Sag doch, hey, ich habe noch 20 Euro. Ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt. Ich bitte ihn im Gebet, mir zu helfen. Ich schaue mal, welche Unterstützungsangebote es gibt. Oder, ich bin verzweifelt. Wie sehr wünsche ich mir, dass meine schlimme Krankheit geheilt wird und ich wieder gesund werde, dass ich wieder am Leben teilnehmen kann. Aber hey, Gott sagt, ich habe dich lieb und ich bin bei dir. Du bist wertvoll, du bist Salz und Licht, egal wie schwach du bist ein Hoffnungsmensch. Oder wieso sollte ich meinen Wohlstand teilen, wie der junge Mann in unserem Text? Es ist schließlich alles in harter Arbeit verdient. Sollen die anderen doch selbst sehen, wie sie klarkommen und sich und für sich sorgen. Aber hey, Gott sagt, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber Schaden nimmst an deiner Seele? Oder ich denke vielleicht, es ist eh alles egal. Klimakrise, Kriege, Trump, Putin, die Demokratien werden abgeschafft, die Autokratien sind im Vormarsch, es gilt das Recht des Stärkeren. Was soll's, ich kann nichts dagegen machen. Es geht eh alles den Bach runter. Aber hey, denke so, ich glaube nicht, dass alles den Bach runter geht, weil Jesus lebt und ich deshalb eine Hoffnung in mir trage. Und deshalb will ich mich für Gerechtigkeit einsetzen. Merkt ihr, welche Veränderungskraft Gottes Wort hat? Lass dein Denken transformieren. Höre nicht auf deine Stimme, die dich runterzieht, sondern auf Gottes Geist. Lass dich inspirieren durch sein Wort. Nochmal zurück zum reichen Jüngling. Er war wegen seines Reichtums weder zu dem einen noch zu dem anderen bereit. Weder zur Hingabe noch zum veränderten Denken. Wie ist das mit uns? Reichtum, ist das wirklich unser Problem? Ich meine, es geht uns allen gut wahrscheinlich, mehr oder weniger. Zumindest kommen wir alle irgendwie über die Runden. Das macht uns aber weder zu Dagobert Duck noch zum reichen Jüngling. Also, so richtig können wir doch eigentlich gar nicht gemeint sein. Jesus sagt uns in der Bergpredigt: Glücklich sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Der Jüngling wähnte sich weder materiell noch geistlich arm. Geistlich arm bedeutet nämlich, ich sehe eine spirituelle Bedürftigkeit für mein Leben. Ich brauche so etwas wie Rettung oder Heilung. Das bekomme ich bei und durch Gott. Das Problem des jungen Mannes war, dass er aufgrund seines materiellen Reichtums sich quasi gottgleich fühlte und somit keine geistliche Armut bei sich feststellen konnte. Sein materieller Reichtum verstellte ihm den Blick für seine geistliche Armut. Ich denke, es geht hier um etwas Existenzielles. Vordergründig können wir alles haben: soziale Absicherung, eine glückliche Ehe, nette Kinder, einen tollen Beruf, Wohlstand. Okay, superreich sind wir vielleicht nicht, aber wir haben unser Leben gut gemeistert und gut im Griff. Und trotzdem haben wir vielleicht das Gefühl, es fehlt etwas. Wir haben Sehnsucht, aber nach was? Auf Jesu Bemerkung, dass es für einen Reichen sehr schwer ist, in das Himmelreich zu kommen, reagieren die Jünger ziemlich konsterniert. Wer kann denn überhaupt in das Himmelreich kommen? Denn wer ist schon gut? Und irgendwas besitzt ja jeder, was er abgeben könnte. Und Gutes zu tun scheint ja auch kein Erfolgsrezept zu sein. Also wie jetzt? Jesus meint hier diejenigen, die ihre eigene geistliche Bedürftigkeit nicht sehen, die nicht sehen, dass ihre Beziehung zu Gott gestört oder gar nicht vorhanden ist, die kein Ja finden zu seiner Heilsbotschaft, weil sie denken, sie meistern das Leben allein, auch ohne Gott. Die haben es schwer. Aber Gott will alle Menschen zu sich ziehen. Ob arm oder reich, ob wir seine Barmherzigkeit schon erfahren haben, wie Paulus es schreibt im Römerbrief, oder auch noch nicht, wie der reiche Jüngling. Er möchte, dass wir glücklich sind in unserem Leben. Er möchte uns den Sinn geben, nach dem wir uns sehnen. Er möchte aber auch, dass wir ihm die Ehre geben und unser Denken an ihm ausrichten. Dann können wir uns trotzdem selbst verwirklichen, Karriere machen, unseren Körper trainieren, ein schönes Essen genießen oder Musik hören, auch laute. Dann müssen wir nicht mehr nach dem streben, was wir nicht haben und auch nicht brauchen, wie es uns tagtäglich durch Werbung oder durch Neudeutsch Influencer suggeriert wird. Kennt ihr das Wort Influencer? Überleg mal, am Anfang habe ich davon gesprochen, dass wir wie Marionetten an Fäden hier hin und da gezogen werden. Ich glaube, Influencer, das sind die modernen Strippenzieher, die uns tatsächlich vorgaukeln, wenn du hier oder da dieses oder jenes machst, dann wirst du glücklich, dann ist dein Leben richtig. Und das ist es nicht. Nein, die Einladung heute Morgen ist: Nimm dein Leben dankbar aus Gottes Hand und geh deinen Lebensweg mit ihm, mit Gott. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Hingabe und Transformation, Veränderung des Denkens. Diese beiden Punkte wollte ich heute Morgen mit euch besprechen. Ich wünsche euch und mir, dass wir immer wieder neu unsere Herzen öffnen für Gottes Stimme und Wegweisung, dass wir ihm vertrauen und nachfolgen und unser Leben dadurch reich wird. Amen.